willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures, dem Podcast für Menschen, die führen wollen. Nicht nur mit Titeln, sondern mit Haltung, Wirkung und vor allem mit Mut und damit sichtbar werden. Heute habe ich einen Gast, der Klartext spricht, wenn andere sich hinter, ich sag mal, Buzzwords versteckt. Er kommt dann, wenn es schwierig wird, wenn andere in Deckung gehen und bleibt, bis aus Krisen Chancen und aus Unsicherheit wieder Klarheit wird. Ulvi Aydin ist seit 20 Jahren Interimsmanager, Unternehmensentwickler, Speaker, Buchautor und ein Markenmensch durch und durch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Ulvi.
Schön, dass ich hier sein kann, liebe Angela, ich freue mich sehr darüber.
Ja, was hast du alles schon gemacht in deinem Leben? Also wenn ich mal so die Sachen angeschaut habe, du bist preisgekrönter Premium Executive Interimsmanager, Unternehmens- und Unternehmerentwickler, Beirat, Speaker, Markenbotschafter, Buchautor. Eine Menge auf einmal, oder?
Ja, also ich nehme mir immer viel vor und das mache ich dann auch alles. Ich bin so ein Rastloser, der immer gerne unterwegs ist, um mich mal so persönlich zu beschreiben. Ich habe also einen multinationalen Hintergrund und ich bin so einer, der auch im Urlaub morgens im Sommer gerne um 6.30 Uhr unterwegs ist, weil mir der Tag ansonsten viel zu schade ist. Und mir macht das so viel Spaß, der Umgang mit Unternehmern in Unternehmen, mit den Menschen in Unternehmen, dass ich da ein Stück weit rastlos wirke. Aber ich will auch viel wirken und viel bewirken. Ja. Und es bedeutet natürlich, wenn du viele Sachen machst und dann sagt dir dann einer, ach Mensch, das hast du toll beschrieben, schreib doch mal ein Buch. Und dann habe ich gesagt, na Mensch, soll ich ein Buch beschreiben und ein Buch schreiben? Und dann habe ich vor 6 Jahren mal einen ziemlich heftigen Skiunfall gehabt, lag dann im Krankenhaus, habe ich gedacht, naja, wenn ich schon im Bett liege, kann ich doch ein Buch schreiben. So kam das Buchschreiben.
Okay.
Und dann kommt der ein oder andere Unternehmer und sagt dann, Mensch, sag mal, die Sachen, die du da so sagst, kannst du das nicht mal in einem Forum vorstellen? Und dann bin ich halt ein Speaker. Und dann fragt mich der eine, sag mal, du wärst doch eigentlich genau für diesen Wettbewerb genau der Richtige. Und so kommt es dann zu Preisen. Ja. Also jetzt könnte ich idealerweise sagen, das ist alles genau minutiös geplant. Aber nein, viele Sachen ergeben sich auch und das eine führt zu dem anderen.
Na, das hat ja was damit zu tun, auch Chancen zu erkennen. Also zu sagen, ich bin aufmerksam für das, was so kommt.
Ja klar, ja klar.
Aber was reden wir heute? Wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines Buchprojektes, in dem wir beide mitschreiben. Und da geht es um die Personenmarke. Mhm. Ein Thema, was uns verbindet, was mir extrem wichtig ist. Und ich habe dann gehört, was du dazu sagst. Also Ulvi muss einfach zu mir in den Podcast kommen.
Super.
Personenmarke. Was bedeutet das für dich?
Lass uns mal kurz eine Metaebene höher gehen, überhaupt mal über Marke sprechen. Ja. Und da, egal, ob es eine Personenmarke ist, eine Produktmarke oder eine Unternehmensmarke ist. Eine Marke ist ein Profil. Das heißt also, wenn du ein Profil hast, dann hast du auch eine Marke oder dann bist du eine Marke. Und wenn du also kein Profil hast, bist du wohl profillos. Also um mal jetzt diesen Spannungsbogen zu nehmen zwischen Profil haben und kein Profil haben, also profillos zu sein. Und wer will denn eigentlich profillos sein? Und du kannst ein Profil haben, auch wenn du es gar nicht willst. Zum Beispiel geizige Menschen haben auch ein Profil. Sie sind halt geizig. Das ist dann ihre Marke. Und Profil ist das, was dann spricht. Und das, was dann spricht, ist dann die Marke. Also wenn du so oder so eine Marke wirst, dann kannst du es doch auch richtig machen, indem du sagst, mein Profil ist, ich bin fleißig, ich bin tätig oder aber ich bin faul. Couch Potato ist ja auch ein Profil. Und das hast du zum Beispiel, wenn Menschen zusammenkommen und sagen, willst du mit einem Couch Potato irgendwie in Urlaub fahren wollen? Irgendwie nein. Also wenn du eine Marke bist oder eine Marke sein willst, dann gestalte sie doch auch. Und wenn du ein Fleißiger bist, ein Ordentlicher bist und gute Ideen hast, dann komm doch rüber als Ideenreicher. Es sei denn, du wirst sowieso eine Marke sein. Die Leute werden dir immer ein Etikett auf die Stirn kleben, egal ob du es willst oder nicht. Also dann mach es doch bewusst.
Wenn du sagst, mach es doch bewusst, ist es nicht entscheidend, eine authentische und echte Marke zu sein?
Jetzt müssen wir uns wieder über das Wort Authentizität unterhalten. Authentisch ist eine Kombination aus dem, wie du dich selber siehst und wie du wahrgenommen wirst. Mhm. Also die Kombination aus Fremdbild und Eigenbild. Idealerweise hast du eine hohe Deckungsgleichheit. Die wird nie 100% sein, aber Bei vielen hast du 90% oder 95% und während manche mit einer Deckungsgleichheit leben müssen, nur von 50%. Das heißt, die 50%, die nicht deckungsgleich sind, die sind dann diffundiert. Das heißt, aber ich will nochmal das eine Thema strapazieren. Du bist immer eine Marke, egal ob du es willst oder nicht. Du kannst auch eine Scheißmarke sein, aber du kannst auch sagen, ich bin so und so aufgestellt. Ich habe zum Beispiel dieses Profil, dass ich Klartexter bin. Ich bin ein Wolf-Schneider-Fanatiker, der ehemalige Leiter der Deutschen Journalistenschule, der mal gesagt hat, Sätze mit mehr als 7 Worten werden nicht verstanden. Also drücke ich mich lieber kurz aus und kurz ausdrücken bedeutet prägnant. Jetzt mögen das manche Leute nicht, die kleben dir dann das Etikett auf die Stirn. Der ist ein bisschen ultra streng formulierend. Und ich sage mal, von mir bekommst du kein Shishi, kein Blabla. Das ist schon Teil der Marke. So einfach geht das.
Ja. Wie viel Persönlichkeit braucht denn dann so eine Marke?
Du bist immer eine Persönlichkeit. Also selbst der Faule, der sich nicht wäscht und stinkt, ist eine Persönlichkeit. Jetzt ist das wohl eine negative Persönlichkeit. Aber der nimmt es ja in Kauf, dass er so wahrgenommen wird. Jetzt sollte es nur irgendjemanden geben, das ist wieder der andere Pol der Persönlichkeit, der ihm sagt, hör mal zu, wasch dich mal. Du stinkst. Das ist auch eine Marke. Also beides sind Persönlichkeiten, beides sind Marken. Aber wenn wir das jetzt in das konkrete Doing bringen, ist es natürlich immer folgendermaßen. In vielen Unternehmen herrscht eine vornehme Feigheit.
Ja.
Also eine politische Überkorrektheit. Mir geht es gar nicht um Wokeness, sondern es geht darum, dass viele Unternehmer, viele Führungskräfte es nicht beherrschen, jemandem echtes Feedback zu geben und zu sagen, hör mal zu, ich bin mit deiner Performance nicht einverstanden. Ich bin mal, das wird mittlerweile die Ulvi-Skala genannt, auf einer Skala von 0 bis 10 erlebe ich dich in den letzten 2-3 Monaten auf einer 3. 0 schlecht, 10 gut, ich erlebe dich auf einer 3. Ich hätte mir gewünscht, dass du auf einer 7 wärst. Jetzt schauen wir mal, wie wir dich auf eine 5 bringen. Das heißt, innerhalb von einer Minute hast du demjenigen gesagt, wo du ihn siehst, wo du ihn verortest. Und dann kannst du sagen, hör zu, entweder du kommst auf eine 7 oder du bist raus. Aber ich gebe dir die Gelegenheit, auf eine 7 zu kommen. Viele Unternehmer, viele Führungskräfte haben das Dilemma, jemand kommt rein und der soll ein Standortgespräch führen. Und dann geht der hinterher raus, jetzt weiß er nicht, kriegt er eine Abmahnung oder kriegt er eine Gehaltserhöhung, weil da so viel Unklarheit ist. Klarheit ist ein Thema des Personal Brandings. Das erlebst du im Übrigen, egal ob du Gin & Berry Eis nimmst oder das Mineralwasser für 25 Cent die Flasche bei Aldi oder Hilden, das teuerste Mineralwasser, was es so im Supermarkt zu kaufen gibt, für irgendwie für 25 Euro. Beides sind Marken. Und du musst dich entscheiden, welche Position willst du einnehmen.
Also ich finde jetzt die Vorstellung ganz nett zu sagen, wir sorgen also dafür, dass derjenige, der stinkt, sich wäscht und damit eine, sage ich jetzt mal, eine Marke wird, die positiv wirkt, oder?
Ja, es ist immer noch eine freie Welt. Wir leben ja zum Glück nicht im Sozialismus.
Klar.
Es kann sich jeder so verhalten, wie er will. Jemand kann sich so verhalten, dass er stinkt. Und dann, du glaubst ja gar nicht, wie viele Leute in ihrer Kommunikation, in ihrem Auftreten stinken. Das ist kein physischer Geruch, sondern es ist ein psychischer Geruch. Wenn du dann jemanden hast, der zum Beispiel negativ spricht, der nicht in das Gelingen verliebt ist, sondern in das Scheitern verliebt ist, der stinkt ja auch.
Ja.
Und das riecht in einem Raum ganz stark. Und wenn du es zulässt, dann vergiftest du die Atmosphäre in einem Raum. Ist genauso wie jemand, der sich nicht wäscht. Das gibt es im Übrigen häufiger, als man denkt. Ja, das gibt es häufiger, als man denkt. Ich habe das mal gehabt im Flugzeug neben mir. Ich sage, neben Ihnen sitze ich nicht.
Oh, das habe ich auch schon gemacht.
Ich sage, dann gehe ich raus. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben keinen anderen Platz. Und ich sage, naja, entweder steigt ihr aus oder ihr steigt aus. Dann nehme ich halt den nächsten Flieger. Also ich sitze nicht neben Leuten, die stinken. Und ich sitze auch nicht in Meetings von Leuten, die stänkern. So nach dem Motto, ah, ich glaube, das wird nichts. Sie immer so verliebt sind in das Scheitern, immer das Haar in der Suppe sehen. Ich sage, Junge, was machst du denn hier? Ich brauche dich in dieser Runde nicht. Und dann erlebst du häufig, dass andere Leute dann sagen, ja, Gott sei Dank hat dir mal irgendjemand mal die Meinung gegeigt. Und dann sage ich noch häufig Folgendes, und das ist Teil meiner Marke. Ich sage, wisst ihr was? Das ist eigentlich eure Aufgabe. Ich mache hier euren Scheißjob. Das wäre eure Aufgabe, eurem Kollegen zu sagen, dass der jetzt gerade stinkt. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr feige und feige Leute sind nicht als Führungskräfte geeignet, sind komplett ungeeignet.
Ja.
Eigentlich müsstet ihr raus.
Da kommen wir jetzt genau zum Punkt. Also es geht ja um eine Persönlichkeitsmarke oder eine Personenmarke, die Potenzial erfolgreich zu sein. Sag mal, ich bezweifle mal die stinkende Marke, dass die auf Dauer Erfolg hat. Also außer du willst Insekten abwehren, aber jetzt nehmen wir mal an, normal sollte sie dann... Du hast jetzt einmal schon mal gesagt, ehrlich sein, klar sein, ist ein Punkt, der wichtig ist. Was sind weitere Faktoren so für dich?
Lass mich das Thema Klarheit nochmal, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist 50%, weil fehlende Klarheit ist immer das Übel in jedem Unternehmen. Das heißt, Strategieklarheit und Konzeptklarheit sind entscheidend für jedes Unternehmen. Das Zweite ist, immer schnell auf den Punkt kommen. Das bedeutet, ich verlange von meinen Geschäftsführern, von meinen Unternehmern, sie müssen eine Unternehmenspräsentation in 2 Minuten erklären können, besser sogar in einer. Mhm. Wenn sie es in 2 Minuten nicht können, können sie es in 2 Stunden auch nicht. Und du hast das häufig, dass dann jemand sagt, ja, die Strategie, da müsste ich meine PowerPoint aufschlagen oder den Laptop aufschlagen. Ich sage, lass den ganzen Scheiß weg. Stell dich hin und sag in 60 Sekunden, meinetwegen auch in 120 Sekunden, was das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren machen soll, erreichen soll. Also wir stehen heute hier, wo wollen wir in 5 Jahren stehen? Was soll in 5 Jahren anders sein? Oder sagen die meisten, na, 2 Minuten ist so viel zu kurz. Ich sage, dann halt doch mal die Luft an 2 Minuten. Kann ja kaum einer heute, wenn du untrainiert bist. Du kannst zum Beispiel in dieser kurzen Zeit sagen, ich plane mein EBIT zu steigern von, was weiß ich, 10% auf 15%. Und das will ich mit 10% Produktneuheiten und das will ich zu 20% mit neuen Kunden und das will ich zu 70% mit neuen Märkten. Zack, weiß jeder Bescheid.
Ja, also was ich oft erlebe jetzt gerade in dieser Zeit, wo es wahnsinnig für Leute gefühlt viel mehr Veränderungen gibt wie jemals zuvor, was ich schon mal in Zweifel stelle, weil es gab immer Veränderungen und es gab immer schwierige Zeiten. Ich finde, das ist eine Frage des Blickwinkels, aber gut. Und viele sagen dann, ja, boah, ich will mich möglichst, also ich sag mal, glatt verhalten, dass ich nicht anecke, dass ich da gut durchkomme, dass ich nicht angreifbar bin. Ich finde das ein Riesenproblem, ehrlich, weil ich finde dieses, lieber bin ich auch mal unbeliebt und lieber, aber die Leute wissen, sie können sich darauf verlassen, dass was ich sage, stimmt. Ich ändere nicht heute meine Meinung, morgen sage ich was anderes. Also dieses Aalglattsein finde ich eine der in meiner Sicht Hauptschwierigkeiten unter Führungskräften.
Also ich würde das gerne trennen. Man kann seine Meinung ändern. Das ist absolut möglich.
Wenn es begründet ist.
Mahatma Gandhi wurde mal gefragt, wieso er seine Meinung geändert hat. Er hätte doch vor 2 Jahren was anderes gesagt. Da hat er gesagt, ich habe dazugelernt. Also ich erlebe auch häufig, dass ich Sachen heute anders sehe als noch vor 2, 3 Jahren, weil sich meine Perspektive geändert hat.
Andere Situation. Ich meine aber dieses Allglatte, wenn ich mit A rede, habe ich Meinung A, wenn ich mit B rede, habe ich Meinung B.
Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, ich lüge nie. Ja. Hat immer den Riesenvorteil, gilt auch für Unternehmer, du musst dir nie merken, wem du was gesagt hast. Du sagst im Banken genau das Gleiche wie deinem Aufsichtsrat, genau das Gleiche wie deiner Führungskraft oder wie all deinen Mitarbeitern. Aber ja, dieses Allglatte ist natürlich das Problem, dieses Überpolitische, sich nicht festnageln zu lassen. Das ist ja ein Zeichen von geringem Selbstwert. Wer einen guten Selbstwert hat, der wird immer sagen, wofür er einsteht. Und der wird auch intolerant sein. Führungskräfte, gute Führungskräfte sind auch intolerant. Es wird ja mal gesagt, Toleranz ist ein ganz großer Wert. Ich sage mal, nein, gute Führungskräfte müssen intolerant sein. Sie müssen intolerant sein gegenüber Leuten, die frauenfeindlich sind, die rassistisch sind, die menschenverachtend sind, müssen sie intolerant sein. Ja. Intoleranz ist ein guter Wert, genauso Konfliktfähigkeit, das ist im Übrigen das andere Thema. Ein guter Unternehmer, eine gute Führungskraft ist konfliktfreudig, also in der Sache konfliktfreudig und sitzt die Sachen nicht aus oder versucht sie nicht irgendwie so politisch überkorrekt dann zu sagen, naja, das vertagen wir mal in einen Arbeitskreis mal irgendwo. Ja, das gibt es leider relativ häufig, aber das ist natürlich das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn du die Kinder immer für jeden Scheiß lobst, dann denken sie, sie wären die Größten, weil sie alleine kacken können. Und die findest du in Führungsposition 20 Jahre später.
Ja.
Nur weil sie sagen, wir müssen jetzt alle mitnehmen, wir müssen alles mitmachen. Nein, deine verdammte Aufgabe ist, dem Unternehmen eine Richtung vorzugeben und sie möglicherweise zu korrigieren. Aber dieses kantige Sein ist ein Wert, der leider ein Stück weit verschwunden ist. Ja, da gebe ich dir recht.
Wie kamst du dazu? Ich meine, du bist kantig, definitiv. Ich meine, alleine schon, wie war das? Ich habe ein Buch entdeckt, der goldene Arschtritt, da habe ich schon schallend gelacht. Du bist konfliktfähig.
Ja,
war das immer schon so, oder?
Also ehrlich gesagt, ich habe mal meine verstorbene Mutter mal gefragt. Ich sage, Mutter, war ich schon immer so? Und da hat sie so genickt, da sagt sie, ja, du warst schon immer so. Das ist, keine Ahnung, Teil der DNA. Vielleicht ist das ein paar Generationen vorher. Vielleicht habe ich mal irgendeinen Krieger mal gehabt vor 10 Generationen und die DNA lebt da noch weiter. Aber es ist ja so, es gibt ja die schöne Formulierung auch von dem griechischen Philosophen, macht der Mann das Amt oder macht das Amt den Mann? Und bei mir ist es, glaube ich, eine Symbiose aus beidem. Und ich habe halt festgestellt, ich gehe immer gern die Abkürzung. Also wenn ein Blumenbeet zwischen mir und meinem Gesprächspartner ist und ich habe was Kritisches zu sagen, dann laufe ich übers Blumenbeet. Also ich mache nicht den Umweg über die 2 Kilometer, sondern ich trampel über das Blumenbeet. Du musst in der Lage sein, auch mal Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Und du darfst nicht so drauf achten, was die Leute über dich denken. Und das Dilemma ist ja, die Psychologen können das viel besser beurteilen, die meisten Führungskräfte, die feige sind, die nicht kantig sind, haben ein geringes Minderwertigkeitsthema. Ja. Und sie sind nicht genug geliebt worden. Sie wollen ja geliebt werden. Und wenn du, es gibt ja den schönen Spruch von Steve Jobs, if you want to become a leader, don't sell ice cream. Don't become a manager, sell ice cream.
Ja.
Und das kommt immer zu dem Thema dazu. Also der Kapitän an Bord eines Schiffes, das gerade über den Atlantik schippert und die kommen jetzt gerade in schweres Wasser, der kann auch nicht sagen, liebe Angela, wenn du jetzt gerade zufällig Zeit hättest, könntest du möglicherweise das Großsegel einfahren. Nein, da gibt's klare Kommandos, damit das Schiff einfach noch nicht untergeht und nicht überlegen.
Kollateralschäden, gutes Stichwort. Gehören nicht Schäden dazu, damit wir uns weiterentwickeln? Also wir haben im Vorgespräch mal gesagt, hast du gesagt, alles, was nicht richtig wehtut, macht dich immer, also das gehört dazu, damit du erfolgreich bist, damit du weiterkommst. Also durch den Schmerz durch. Also Kollateralschäden ist ja auch etwas, das eins auch bewusst zu sagen, ja, es wird auch mal so passieren, dass ich mal richtig auf die Nase falle. Es ist nicht die Frage, dass ich falle, es ist nur die Frage, wie ich wieder aufstehe, oder?
Absolut. Also da sind wir vollkommen einig. Meine 7 Werte stehen auf meiner Website, IconBiz. Und da steht drauf, wenn es nicht schmerzt, hast du dich nicht genug angestrengt. Und da sagte mal eine Personalchefin eines Unternehmens zu mir, wir haben echt überlegt, ob wir dich engagieren. Ich sage, macht's doch nicht. Dann sucht euch doch einen Netten aus. Aber Schmerzen sind gut. Da kriegen ja die meisten Leute Panik, wenn ich das sage. Wenn du körperliche Schmerzen hast, also Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, dann spricht doch dein Körper mit dir. Oder Leberschmerzen oder Nierenschmerzen, was auch immer, deine Galle tut weh. Dein Körper spricht mit dir. Und genauso ist es, wenn du Seelenschmerzen hast, also Trauer oder Eifersucht oder, keine Ahnung, Versagensängste, dann spricht deine Seele mit dir. Du solltest auf deine Seele und auf deinen Körper hören. Also Schmerzen sind gut. Noch einmal, es ist undenkbar, dass du ein untrainierter, einen 10-Kilometer-Lauf machen willst, Halbmarathon oder Marathon, und das schaffst ohne Knieschmerzen, ohne blutige Blase. Ist nicht denkbar. Es sei denn, du spazierst das halt, dann machst du den Marathon, keine Ahnung, in 15 Stunden oder sowas. Es ist nicht denkbar. Und diese Angst vor Schmerzen ist so eine furchtbare Phobie, die die Leute haben. Und du musst immer sagen, du musst in den Schmerz hineingehen. Das heißt, das erlebst du auch bei Personal Trainern, die sagen, du musst den Schmerzpunkt überwinden und du musst den Schmerzpunkt rausbringen. Noch ein Punkt im Übrigen, es gibt 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und es gibt in Deutschland 3,2 Millionen mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen. Für 95% der Unternehmen bin ich nicht der Richtige. Die müssen sich einen Blumenstreichler suchen. Die 5%, die in Deep Shit sind oder in Deep Shit kommen, die brauchen dann jemanden, der sagt, ach, weißt du was, ich möchte auch gerne, dass der Arzt mit mir Tachles redet. Also wenn der Arzt sagt, hören Sie auf zu fressen, zu saufen, sterben werden Sie sowieso, aber Sie werden elendig sterben, wenn Sie das nicht aufhören. Ich mag Ärzte, die gerne Tachles reden, die gerne sagen, zack, 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 und auf die höre ich.
Ja, das heißt ja sowieso, Wachstum kann nur durch Schmerz entstehen. Oder du musst immer durch den Schmerz, damit du am Schluss wachsen kannst. Ja, das ist ja so,
das ist naturell. Das sind so die 2 Welten, die es gibt. Du kannst auch Glück haben. Also es gibt manchmal Situationen, wo du denkst, ach, das habe ich nicht geplant, das hat sich so ergeben. Da geht man nicht durch den Schmerz, aber es ist halt häufig so, und das ist so ein Dilemma, ich würde gerne zu dem Personal Branding nochmal kommen. Viele Eltern begehen den Fehler, dass sie ihren Kindern den Schmerz ersparen wollen. Mhm. Und dann wachsen diese Kinder ohne Schmerzen auf und denken, es ist immer so im Leben. Aber Bullshit, das ist nicht so, weil man kriegt mal eine Absage auf der Tanzfläche von einer Frau oder man kriegt mal eine Absage oder man scheitert mal. Ja. Und da muss man halt fleißig sein, wieder dran arbeiten. Was das Personal Branding angeht, würde ich gerne Folgendes noch dazu sagen. Es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, welchem Philosophen der zugesprochen wird. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn du alles Erlernte vergessen hast. Mhm. Und Marke ist das, wenn du das Produkt nicht siehst. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, irgendein Schauspieler, den jeder kennt, der ist aber hier nicht im Raum, Tom Cruise, hat jeder eine Vorstellung von Mission Impossible oder Top Gun oder so. Und so ist es auch mit dir. Wenn du nicht anwesend bist und die Leute lassen deinen Namen fallen und sagen Angela Ulvi oder Müller-Meyer Schulze und dann haben die eine Assoziation. Das ist das, was deine Marke ist, wenn du nicht im Raum bist und nicht sprichst, was die Leute über dich denken, über dich fühlen. Ja. Das kann sein, dass das derjenige ist, der stinkt. Das kann derjenige sein, der Klartext ist. Und dann suchst du immer, überlegst, Mensch, wenn ich jetzt auf eine Atlantiküberquerung gehe, wen hätte ich gerne als Captain dabei?
Den Stinkenden oder den, der Klartext redet? Okay, das kann ja jeder selber entscheiden, oder?
Kann jeder selber entscheiden, das ist eine freie Welt.
Was ja noch so eine Sache ist, ist das Thema Vertrauen und Marke. Mhm. Vertrauen, so wie ich dich jetzt verstehe, ist Vertrauen, dass ich das, was ich denke, auch wirklich bekomme. Also ob ich das Stinken bekomme oder den Klartext. Es ist also nicht, ist ja nicht wertend. Es ist ja erstmal nur, ich bekomme das, ich vertraue, dass ich das bekomme, was diese Marke ausstrahlt.
Ja, absolut. Eine Marke hat zwei Vorteile. Sie ist ein Markenversprechen, im Übrigen ein großes Dilemma heutzutage, ein großes Dilemma, weil in dem Paket häufig nicht drin ist, was draußen steht. Mhm. Und ich will nochmal Propaganda machen für die Marke, aber ich komme gleich auf das Problem zurück. Eine Marke ist immer eine Brandmauer. Ist eine Brandmauer zu dem gefährlichen, blutigen Gemetzel der Nicht-Markengeschäfte. Dazu gibt es ein sehr schönes Beispiel. BMW ist ja ein guter Autohersteller, wobei BMW von sich selber behauptet, wir sind ein Übernahmekandidat, weil wir nicht groß genug sind. BMW hat mal eine sehr gute Initiative ergriffen, als sie den 1er BMW rausgebracht haben. Also ein Baby-BMW, würde man sagen. Man kennt den, was weiß ich, X3, X5 und den 3er und den 5er und so weiter. Und die haben eine Brandmauer gemacht nach unten zum Golf hin. Die haben gesagt, zum Golfpreis kannst du schon BMW fahren. Sehr kluge Maßnahme. Zum Golfpreis kannst du schon ein BMW fahren. Du kannst dir also überlegen, nehme ich einen Golf, was weiß ich was, für ein Modell, 1,6, 1,8, 2 Liter, zu dem gleichen Preis kannst du BMW fahren. Sehr clever gemacht. Das Dilemma ist im Augenblick, die Marken haben es häufig überdreht. Beste Beispiel Tesla, überdreht, schlechte Führung.
Ja.
Schlechte Führung, und das ist immer das Problem, wenn du eine Symbiose hast zwischen Personenmarke und Produktmarke, und das ist ja nun Elon Musk und Tesla. Nein, aber was passiert jetzt im Augenblick ist, und deswegen ist das, was wir beide heute so besprechen, so ungeheuer wichtig. In der Lebensmittelindustrie stellen wir fest, dass viele draufschreiben, viel Protein, wenig Fett, aber es ist lauter Chemiescheiß drin.
Ja.
Das heißt, die Leute werden natürlich irgendwann wach und sagen, oh, da steht drauf fettarme Wurst oder fettarme, was weiß ich was, Creme oder Joghurt oder sowas und viel Protein. Und dann schauen sie rein und die Zutatenliste ist so klein geschrieben, da stehen irgendwie 30 Produkte drauf, 30 Dinger drauf, die du ohne Chemiestudium gar nicht entziffern kannst. Das heißt, die Leute merken, dass mit Marke auch Schindluder getrieben werden kann. Deswegen ist es immer wichtig, eine echte, eine saubere Marke zu sein, die das Vertrauen auch verdient und sich immer wieder verdient. Und in der Lebensmittelbranche ist das im Augenblick ein ganz, ganz, ganz großes Thema, dass die feststellen, wir haben etwas getan, was eigentlich jetzt die Marke wieder schädigt. Du kannst sagen, viel Protein, wenig Fett, aber innen drin hast du lauter Chemiekrempel drin oder vegane Wurst. Da weißt du immer, die Zutatenliste hat auch irgendwie so 30 Sachen da drin mit Stabilisatoren und Geschmacksverstärkern und Farbstoffen und so weiter. Ja, dann esse ich doch lieber gleich eine, keine Ahnung, echte Leberkässemmel oder was auch immer. Also insofern sind wir an einem ganz interessanten Turning Point. Aber um auf das Personal Branding zu kommen, wieso erzähle ich all diese Sachen? Du kannst von diesen Sachen immer total viel lernen. Und das wichtigste Learning, was ich gerne den Zuhörern mitgeben will, ist, du bist immer eine Marke, du hast immer ein Profil, egal ob du es willst oder nicht. Dann mach es doch verdammt nochmal klug und richtig. Und wenn du das Gefühl hast, du musst dein eigenes Profil nachjustieren oder du musst etwas besonders stark herausstellen, dann mach es. Ich bin ein totaler Anhänger der kybernetischen Spitzenleistungstheorie. Ich will das schnell sagen, das ist gar nicht so theoretisch. Da ist, sagen wir mal, einer, der ein Führungskraft, der will einen Betriebswirt einstellen, ja, also ein, keine Ahnung, Fürs Controlling. Und sagen wir mal, der hat lauter Männer und Frauen, tun wir mal so, das sind alles Männer, alles 30-Jährige. Alle haben sie ein Doppelstudium, also ein Bachelor und ein Master. Und alle haben sie vielleicht noch ein MBA. Und alle haben sie irgendwie Brunnen gebaut in Afrika. Und alle haben sie, keine Ahnung, alle können sie über Wasser gehen. Und alle sind sie so der typische, wunderbare Schwiegersohn. Okay. Jetzt gucken die sich den an und sagen, Mensch, die sind alle 10 perfekt. Haben auch alle einen Studienschnitt von 1,2 oder was auch immer, ja. Alle von guten Unis und sprechen alle fließend Englisch. Da überlegst du, wen nimmst du jetzt? Du bist ein Stück weit ratlos. Jetzt gehst du die Sachen nochmal durch und jetzt kommt die kybernetische Spitzenleistungstheorie. Einer von den 10 war Olympiateilnehmer und war Ruderer, hat eine Bronzemedaille gewonnen. Dann denkst du, das hat eigentlich mit dem Job nichts zu tun. Es hat nichts mit seiner universitären Ausbildung zu tun, aber du stellst auf einmal fest, der hat eine Geschichte, die eigentlich nicht jobrelevant zu sein schien. Aber jetzt sagst du, Mensch, wenn der Olympiateilnehmer war, der hat sich gegen, keine Ahnung, 1.000 oder 10.000 Leute durchgesetzt, der muss wohl Durchhaltewillen haben, der muss wohl sehr energetisch sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der diesen Job bekommt, ist sehr hoch. Ja. Jetzt ist die Frage bei der kybernetischen Spitzenleistungstheorie, es gibt ganz viele Joghurt, es gibt ganz viele Leute, so wie die Zuhörer. Wir haben alle irgendwie Controlling studiert oder sind Mediziner oder was auch immer. Was ist so die kybernetische Spitzenleistungsprofilsituation, die Sie anbieten? Entweder haben Sie 3 Brunnen gebaut in Afrika oder Sie können Tolstoi übersetzen vom Schwedischen ins Russische. Etwas, also was unique ist.
Was besonders ist.
Und das ist im Übrigen der Schindluder, der häufig mit USPs gemacht wird. Bewerber sagen häufig, ja, was sind denn ihre USPs, ihre Einzigartigkeitsmerkmale? Da hörst du so viel blub, 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 schi, schi, das kannst du eigentlich gar nicht mehr hören, nicht? Ich bin belastbar, ich bin teamfähig, ich bin kommunikationsfähig, keine Ahnung, also den Scheiß, den du in die ganzen...
Auswendig lernen kannst, weil das überall drin steht, erzähle bitte, was sind deine...
Aber wenn einer sagt zum Beispiel, ich war Olympiateilnehmer oder keine Ahnung, ich kann, ich habe zu Hause die Stradivari meines Großvaters geerbt und ich lerne jetzt Geige spielen auf einer Stradivari, was es auch immer ist.
Ja, ja, klar. Es ist spannend, weil als ich noch mein Unternehmen hatte, habe ich Leute eingestellt, die eigentlich gar nicht geeignet waren von der Qualifikation her. Also ich hatte einen Profi-Footballspieler, ich hatte Köche. Und ich mir gesagt habe, was machen diese Menschen besonders? Profi-Footballspieler kann sich durchsetzen. Ein Koch ist belastbar, weil er ungewöhnliche Arbeitszeiten hat und kreativ. Und danach habe ich Leute eingestellt. Also es war auch spannend. Ich habe selten Leute nach dem klassischen Lebenslauf eingestellt, dass da stand, was weiß ich, was man ja oft so oft sagt, du brauchst den Lebenslauf, wo keine Lücken drin sind, wo nichts, wo das so, glaube ich nicht, dass das noch heute der Fall ist.
Also ich bin überzeugt davon, dass du das genau richtig gemacht hast, weil es gibt noch etwas, was die Markenbildung eines Unternehmens ausmacht, das ist Diversität. Diverse Teams sind immer erfolgreicher als uniforme Teams. Das heißt, wenn du immer, keine Ahnung, den 30-Jährigen, die alle von der LMU und Stanford studiert haben, dann nimmst und keine Ahnung, dann hast du uniforme Teams. Du brauchst auch jemanden, der aus einem anderen Kulturhintergrund kommt, der eine ganz andere Ausbildung hat, der eine andere Perspektive hat. Also change your perspective, change your angle. Der jemanden, der zum Beispiel auch mal sagt, sehe ich anders, weil meine Erfahrung ist aus meinem Kulturkreis oder von meinem Sport oder als Footballspieler, ich habe diese und jene Erfahrung gemacht. Diverse Teams sind immer erfolgreich. Das ist ein universelles Gesetz in jedem Unternehmen. Deswegen braucht es auch Männer und Frauen. Deswegen braucht es auch sexuelle Orientierung und keine Ahnung. Ganz bunte Teams. Bunte Teams sind immer erfolgreicher. Ja. Und das ist ein tolles Profil, ein tolles Markenprofil für Unternehmen, die sagt, wir wollen divers sein, weil diverse Teams sind erfolgreicher.
Ja. Ich würde noch gerne auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar ist es gerade, was ich eingangs gesagt habe, viele sagen so, es ist gerade ist alles im Umbruch, alles ist unsicher, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich persönlich bin der Meinung, in jeder noch so beschissenen Situation ist unsere Chance. Also, wie siehst du das, den Moment? Weil gerade sind viele so in der, sagen wir mal, Lame-Duck-Situation. Ich warte doch mal ab. Was passiert denn jetzt mit der Regierung? Was passiert denn mit der Wirtschaft? Was passiert denn mit der Inflation? Sag ich, hey, das ist genau das, was du nicht, sondern jetzt, schau, wo sind deine Chancen jetzt? Und jetzt komm ins Tun und warte nicht.
Also die Leute, die du jetzt gerade beschreibst, karikierst, taugen nichts. Sie taugen als Freund nicht, sie taugen als Nachbar nicht und sie taugen als Unternehmenslenker oder als Führungskraft nicht. Sie sind untauglich. Punkt. Und ich will was zu den besonderen Situationen sagen. Die Situationen, die wir haben, sind gar nicht so besonders. Und also ich sage mal Folgendes. Ich lebe in einem Land, wo ich meine Klospülung mit Trinkwasser betreibe. 80 Jahre nach Kriegsende. Berlin wurde vor 80 Jahren, heute ist der 2. Mai, wurde vor 80 Jahren befreit. Ja, der Kriegsende war dann am 8. Mai und Russland ist der 9. Mai. Es hat uns noch nie, so eine Wohlstandssituation gegeben und so ein friedliches Miteinander gegeben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, sind wir in Krisenzeiten? Ist der Umbruch besonders groß? Nein, es ist immer so, du erlebst deine eigene Situation immer als besonders. Aber wenn du dir anschaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute hatten nichts zu fressen, nichts zu essen, kein Dach über dem Kopf, keine Wärme, kein gar nichts. Das waren Scheißzeiten. Oder es kam der Koreakrieg, es war der Vietnamkrieg. Jetzt haben wir gerade, der Vietnamkrieg ist gerade 50 Jahre her, dass der, vor 50 Jahren hat er geendet. Oder nimm mal den Irakkrieg, die Ölkrise und all diese ganzen Geschichten. Die Unsicherheit, mit denen unsere Eltern und unsere Großeltern umgehen mussten, sind gigantisch gegenüber den Unsicherheiten, die wir haben. Das ist doch Pipifax. Ja gut, wir haben jetzt die Ukraine-Krise und den Ukraine-Krieg und all diese Sachen. Aber das ist normal. Zu erwarten, das gäbe es nicht, ist wie im Disneyland leben wollen. Also.
Ja, also ist Veränderung ja, heißt ja, nichts ist so beständig wie Veränderung. Es passiert ständig irgendwas. Also wenn wir die letzten Jahre anschauen, wir sind ja von Corona und dann die, also ständig gab es Situationen, auf die wir uns einstellen mussten. Was mir, ein Punkt, der mir gerade einfällt, ich war jetzt gerade in Afrika und da sind ja ganz wirklich in Gegenden, wo es Wellblechdächer gab, wo Leute wirklich arm sind und ihr Wasser geholt haben über Eimern, weil du gerade gesagt hast, wir spülen unsere Klos mit Trinkwasser. Was mir da so aufgefallen ist, unglaublich freundlich. Die waren unglaublich lebensbejahend, positiv. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, eigentlich in dem Moment, als ich in den Flieger eingestiegen bin, habe ich gesagt, okay, die haben jetzt alle traumhafte Urlaube erlebt und ziehen ein Gesicht, als ob sie abgewatscht werden. Also wo ich sage, hey, lass uns doch mal wieder bewusst werden, wie gut es uns eigentlich geht. Klingt so pathetisch, ja, aber wirklich uns klar zu machen, wir leben echt hier in einem Schlaraffenland. Uns geht's mega gut.
Ja. Also das englische Wort und das deutsche Wort werden zu wenig benutzt, Humbleness und Demut. Wir dürfen ruhig ein Stück weit demütig sein, wenn wir gesund sind. Wir demütig sein, wenn wir in einer gut funktionierenden Organisation arbeiten, die auf uns hört, die uns braucht. Und gute Führungskräfte sind auch mal ein Stück weit demütig, weil sie merken, dass sie ein Team haben, mit dem sie super gut arbeiten können. Und das ein guter Resonanzboden ist, also ein Reflexionsmedium ist und dem Chef dann auch spiegelt und sagt, Chef, bin ich nicht dabei. Super gute Teams. Also unser ursprüngliches Thema war ja mal, und da sind wir immer noch mitten dabei, Markenbildung, persönliche Markenbildung. Ein guter Chef sagt auch seinen Leuten, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, welches die richtige Entscheidung ist. Ich würde das gerne mit euch austesten und ausdiskutieren. Was meint ihr denn? Das ist Teil seiner Marke. Sich zu öffnen und nicht so generös zu tun und so super standhaft zu sein, obwohl das eventuell ist. Wir haben alle manchmal Unsicherheiten. Ich habe mal einem Mitarbeiter mal gesagt, meine Idee ist die beste in diesem Raum, die allerbeste. Bis einer kommt mit einer besseren Idee. Dann begrabe ich meine und dann folgen wir deiner Idee. Und diese Art der Offenheit ist Teil meiner Markenbildung. Das heißt also, viele Führungskräfte sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass Offenheit nicht Verletzlichkeit ist, sondern Offenheit lädt ein zu einem Diskurs. Und Diskurs und Diversität führen immer zu besseren Ergebnissen. Und ich kann immer den Führungskräften immer nur sagen, Leute, sprecht nicht als Erste, sondern sprecht idealerweise als Letzte oder zwischendurch irgendwann mal. Sagt, was ihr von dem Ergebnis, was ihr für ein Ergebnis von dem Workshop erwartet. Und was ich immer gut finde, ist, wenn ich mit dem Zeigefinger auf jemandem zeige und sage, das ist dein Job, ist nicht mein Job. Dafür bezahle ich dich, dafür vertraue ich dir, dafür hast du meinen Respekt, dafür bist du ausgebildet, das ist dein Job. Ich überlasse dir das. Ich mache das mit meinen Mitarbeitern immer. Ich sage immer, das ist dein Job, ist nicht mein Job. Wenn du eine Frage hast, komm auf mich zu. Aber solange du keine Frage hast, gehe ich davon aus, du erreichst das. Mhm. Also auch eine saubere Respektkultur, eine saubere Vertrauenskultur. Und das, was wir heute in der Gesellschaft haben, ist ja fehlendes Vertrauen, fehlendes Zutrauen. Was ein bisschen semantisch so klingt, aber wenn ich jemandem etwas zutraue, dann vertraue ich ihm auch. Wenn ich jemandem etwas nicht zutraue, der Pilot, der mein Flugzeug fliegt, dem kann ich nur dann vertrauen, wenn ich Zutrauen zu der Airline habe. Klar. Also Lufthansa, wahrscheinlich hohes Zutrauen und irgendeine, was weiß ich, Bush Airline, vielleicht nicht so Zutrauen, habe ich weniger Vertrauen.
Mhm. Lass uns noch ein bisschen Ulvi persönlich anschauen.
Sehr gerne.
Was für Momente kannst du dich erinnern, die bei dir wirklich Demut ausgelöst haben in deinem Leben?
Ich habe einen Chef gehabt, der hat mich in meinen jungen Jahren, als ich im Vertrieb war, angesprochen, hat gesagt, Mensch, Aydin, Sie quatschen immer so klug daher, jetzt zeigen Sie mal, ob Sie es auch machen können. Und der hat mich sehr, sehr stark geprägt. Adalbert Becker, der lebt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich konnte damals sehr gut Englisch, weil ich im Ausland gelebt habe und meinen Highschool-Abschluss gemacht habe. Das war damals ein Prädikat, das konnte also heute kann jeder sehr gut Englisch sprechen. Und da hat er gesagt, ich gebe Ihnen ein Land, das war England. Da hat mir England gegeben und sagte, marschieren Sie los und zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Hat mich voll ins kalte Wasser geschmissen. Und da habe ich zuerst geschluckt, aber meinen Musterkoffer genommen, bin durch England durch. Und dann hat er mir ein zweites Land gegeben, das war die Schweiz. Und dann hat er mir ein drittes Land gegeben, Italien. Ich habe die Umsätze alle verdoppelt, verdreifacht. Das war einfach, weil die Märkte relativ niedrig waren. Und er hat gezeigt, okay, die Ausbildung funktioniert. Das hat mich sehr demütig gemacht. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das war auch durch ihn im Übrigen, da habe ich gedacht, boah, jetzt läuft es ja super gut, kann das ja super gut. Und dann habe ich an etwas rumgemäkelt und sagte, Sie müssen sich entscheiden, Aydin. Das war alles noch auf Sie-Basis, damals hat man nicht so geduzt. Und sagt er, Sie müssen sich entscheiden, wie alt werde ich denn da gewesen sein, 28, 29 schätze ich mal. Da sagt, Sie müssen sich entscheiden, ob Sie mit den Großen am Tisch sitzen wollen. Und wenn Sie sich mit den Großen an den Tisch sitzen wollen, müssen Sie sich auf ihn großer verhalten und dürfen nicht so eine Hühnerkacke diskutieren. Und das ist die Empfehlung, die ich heute meinen Leuten noch gebe, du darfst nicht mit den Hühnern gackern und schnattern, sondern du musst dich immer in eine Elevator-Situation bringen, eine Vogelperspektive und eine Helikopterperspektive, musst du dir von oben anschauen und sagen, wo stehe ich und wo kann ich welchen Part übernehmen, wo kann ich keinen Part übernehmen. Das hat mich sehr demütig gemacht.
Gab es mal eine Situation, wo es selbst für dich schwierig war?
Ja, klar. Ich bin in meinem Leben schon 2, 3, 4 Mal gescheitert. Also Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, wo ich gedacht habe, Kraft meines eigenen Denkens und meiner eigenen Handlung, kann ich das also super gut machen. Da bin ich furchtbar auf die Nase gefallen. Indem ich zum Beispiel einmal, ich erzähle das Beispiel, ich mag ja gerne Fuck-up-Stories. Die Amerikaner kultivieren das so nach dem Motto, where did you fuck up and what is your learning? Und eine der Fuck-up-Stories war, ich habe mich nicht sauber genug vorbereitet, nicht genug recherchiert. Das passiert dir einmal, da läufst du raus wie ein geprügelter Hund, wie ein nasser Hund und dann sagst du, die Scheiße passiert mir nie wieder. Man lernt aus seinen Fehlern. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn mir jemand Hinweise gegeben hat, gesagt hat, Aydin, das war nicht okay, was du gemacht hast. Das heißt, da habe ich am meisten von gelernt.
Mhm. Wie hat sich die Marke Ulvi so in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert?
Sie ist schärfer geworden. Sie ist noch eindeutiger geworden. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich war immer ein Klartexter. Das hat meine Mutter mal bestätigt. Aber es ist so, je älter ich auch werde, desto weniger habe ich auch Lust, Bullshit zu erzählen und Bullshit zu hören. Das ist also eine Geschichte, die kommt auch im Alter. Mich in meinem Unternehmen gibt es jetzt seit 20 Jahren. Ich habe 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und manche Sachen kannst du, wenn du älter und reifer bist, noch besser, als wenn du sie kürzer hast. Weil du guckst dann in dein Leben, auf dein Leben und sagst, Mensch, ich bin jetzt im Herbst meines Lebens, oder vielleicht bin ich auch im Spätherbst meines Lebens, spielt ja keine Rolle. Ich habe keinen Bock, meine Zeit zu verdödeln mit Leuten, die mich aufhalten, die mir nichts bringen. Und dann sage ich zum Beispiel, ich höre dir schon seit 5 Minuten nicht mehr zu, einem Gesprächspartner, und dir fällt das noch nicht mal auf. Du bist kein guter Unternehmer, wenn du das nicht merkst, dass dir deine Leute nicht mehr zuhören. Also ich bin noch kürzer geworden und ich liebe ja diese, es gibt ja auch die Reels und die Videos von Wolf Schneider, der gesagt hat, benutze keine Fremdwörter, wenn du das Gefühl hast, du kannst damit irgendwie klarer reden, also kürzer reden, klarer reden. In Norddeutschland sagt man ja, moin ist ein kompletter Satz aus Prädikat, Subjekt ja, und Verb. Ja. Und du kannst, also nein ist eine klare Antwort, wenn dich jemand etwas fragt. Gehen Sie das mit, finden Sie das gut, kannst du sagen nein. Und wenn er wissen will, wieso, dann kannst du es ihm immer noch erklären. Also es ist deutlicher geworden und ich habe festgestellt, dass manche mögliche Mandanten sagen, wissen wir nicht, ob wir uns das antun wollen. Dann sage ich, dann tut es nicht, dann sucht euch einen Blumenstreichler. Mhm. Ja, dann sucht euch einen Blumenstreichler. Ich arbeite auch nur für 5% der Leute, die sagen, wir wollen Klartext hören.
Ja. Jetzt mal so, weil ich ja, mein Thema heißt ja Big Pictures. Was ist, wenn du jetzt mal in die Zukunft denkst, was ist das, was du gerne noch erreichen möchtest, wo du sagst, in 5 Jahren, in 10 Jahren, was ist das, was du noch machen möchtest?
Ich sage ja mal, ich will noch 10 Jahre arbeiten und meine Kinder sagen immer, das hast du vor 10 Jahren schon
gesagt. Das glaube ich sofort. Das, so. Ja.
Und es ist folgendermaßen, ich werde immer mehr zum Senior Advisor. Also weniger operativ, wobei mir das unheimlich viel Spaß macht, operativ unterwegs zu sein. Nicht? Mhm. Also Bilanzen zu lesen, GUFs zu analysieren, KPIs zu machen. Aber es macht viel Spaß, wenn du, die Engländer nennen es immer so schön, leaving footprints oder having an impact. Wenn Leute mir sagen, schau auf meine Seite, da habe ich 80 Testimonials mittlerweile drin. Wenn Leute sagen, mit Ulvi macht das keinen Spaß, es bereitet keine Freude mit Ulvi. Aber es ist total wirksam. Gut, dass er das gemacht hat, was er gemacht hat. Darauf bin ich stolz und das will ich eigentlich noch weiter kultivieren, dass immer mehr Leute sagen, also Ulvi ist wie bittere Medizin. Es schmeckt scheiße, scheiße, scheiße. Es ist super bitter. Aber gut, dass ich die Pille geschluckt habe. Weil Ulvi erzählt mir in 2 Minuten Sachen, die ich schon vor 20 Jahren gehört habe und nicht bewirkt habe. Also Wirksamkeit. Und ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben, bist du die Person, die du gebraucht hättest, als du jung warst? Mhm. Und ich will, dass die Leute, die um mich herum sind, also meine Mentees und meine Coaches, dass die sagen, ja, das habe ich gebraucht.
Ja. Eine letzte Frage. Wenn du den Raum verlässt, was für ein Bild sollen die Leute von dir in Erinnerung behalten?
Harter Hund. Mhm. Alles gut. Harter Hund, kein Shishi, kein Blub-Blub. Kein Bullshitting, ja. Und wenn die sagen, wenn die sagen, der ist echt, der ist total authentisch, der meint das, was er sagt und der sagt, was er meint. Alles gut.
Wunderbar. Und ich suche mir immer so einen Satz raus in so einem Gespräch, was mir jetzt mal ganz persönlich, wo ich sage, Mensch, das finde ich wirklich mega. Habe mir ganz viel aufgeschrieben und der zentralen Satz ist für mich wirklich, du bist immer eine Marke. Und dann mach es doch einfach richtig. Und in dem Sinn ganz herzlichen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst.
Ich danke dir ganz herzlich.
Und jetzt noch eine schöne Zeit und einen schönen Tag noch dir.
Alles Liebe.